Jesus, ich will dir Danke sagen für all das, was du jetzt schon im Lobpreis wirklich vorbereitet hast. Ich danke dir für all das, wo du jetzt schon gesprochen hast, wo du Herzen berührt hast, wo du ja einfach auch Frieden gegeben hast, wo du mitgefühlt hast im Schmerz und wo du mitgepriesen hast, wo Dinge irgendwie gerade wirklich so gut einfach laufen, Jesus. Jesus, danke für all die Wahrheiten, die wir jetzt schon singen durften. Und danke, dass wir jetzt auch für die Predigt das wirklich so bekennen dürfen, dass du wirklich im Mittelpunkt stehen sollst, Jesus. Ich bete, dass du dich ausbreiten kannst, dass du mich wirklich auch als dein Werkzeug da gebrauchst, aber dass ich auch immer wieder zurücktreten darf und du einfach dein Werk tust in den Herzen. Ich bete für jedes Herz, dass du den Boden bereitest, dass du die Herzen öffnest für die guten Worte, die du einfach geben möchtest, für das, was du reden willst. Und ich bete, dass es nicht nur so eine Fast-Food-Geschichte ist, wo wir schnell was aufnehmen und dann geht es wieder durch uns durch und Montag ist wieder alles ganz normal. Ich bete, dass wir wirklich auch schon jetzt, dass du diese Zeiten vorbereitest, wo wir zur Ruhe kommen und wo wir auch das in uns verarbeiten können, was du zu uns sprichst. Danke, dass du hier bist. Danke für all das, was du tust. Danke, dass du Gott bist und danke, dass dein Leben, unser Leben wirklich in deiner Hand liegt. Amen. Wir beginnen mit einer neuen Predigtreihe mit dem Namen von der Kunst, das Leben zu gestalten. Und ich finde, das ist irgendwie eine schöne Formulierung, wie wir uns, glaube ich, manchmal, also wie man das so schön ausdrücken kann, dass jeder von uns ganz viel verschiedene Jonglierbälle so in der Luft hält, wo man versucht, man möchte sein Leben wirklich gut gestalten, man möchte das gut irgendwie alles hinbekommen. Aber wie bei so einem Jongleur passiert es uns auch manchmal, dass ein Ball irgendwie nach unten fällt, dass so ein Lebensbereich manchmal nach unten fällt. Und manchmal kriegt man das dann gerade so hin, dass man die anderen Sachen wieder so weiterführen kann, aber manchmal hat man auch das Gefühl, irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass alle Jonglierbälle so auf den Boden fallen, wo man manchmal auch sich so mitten in Zerbruch oder in Fragen oder in Herausforderungen wiederfindet und wo man sich immer und immer wieder die Frage stellt, wie kann ich denn mein Leben gut gestalten? Und das Schöne ist, wenn wir Bibel lesen, bekommen wir ganz viele Wahrheiten, die uns helfen. Und ich darf mich heute dem Thema Weisheit widmen. Was ist Weisheit? Es gibt heute viele Folien, da Dani ist heute schwer gefordert. Okay, was ist Weisheit? In der Bibel ist Weisheit nicht das, was wir oft damit assoziieren, dass wir sagen, okay, Weisheit ist eine große Ansammlung von Wissen, sondern Weisheit ist, wenn ich mein Denken und mein Leben an Gottes Wahrheit, an seiner Bestimmung und an seiner Ordnung ausrichte. Es heißt, Weisheit ist das, Gott zeigt mir etwas, er gibt mir eine Erkenntnis und ich beginne das in meinem Leben umzusetzen und ich bleibe eben nicht nur bei dem Wissen stehen. Weisheit heißt, ich schaue mein Leben immer wieder aus Gottes Perspektive an. Weisheit und Erkenntnis, diese beiden Dinge, die gehen immer zusammen. Ich habe eine Bibelstelle und zwar in Sprüche 2, Vers 1 bis 11. Mein Sohn, meine Tochter, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, wenn du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz der Einsicht zuneigst, wenn du nach Verstand rufst mit erhobener Stimme nach Einsicht, wenn du sie wie Silber suchst und wie nach Schätzen nach ihr forschst, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und Gottes Erkenntnis wirst du finden. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Für die Rechtschaffenen hält Hilfe bereit. Ein Schild ist er denen, die schuldlos ihren Weg gehen. Er schützt die Pfade des Rechts und den Weg seiner Getreuen bewacht er. Dann wirst du verstehen, was Gerechtigkeit ist und Recht, Geradheit und jede Bahn des Guten. Denn die Weisheit wird in dein Herz einziehen und das Wissen wird deiner Seele wohltun. Die Umsicht wird über dir wachen, die Einsicht wird dich beschützen. Und ein ganz wichtiger Vers über Weisheit steht auch in Epheser 1, Vers 17, wo steht, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welch reiches und herrliches Erbe er für die Heiligen bereithält und wie überwältigend groß die Kraft ist, die sich als Wirkung seiner Macht und Stärke an uns, den Glaubenden, zeigt. Ich finde, diese Bibelstellen allein reichen schon aus, wo wir uns jetzt eigentlich auch mal schön in Gruppen setzen können und es einfach mal auf uns wirken lassen können. Da ich aber weiß, dass ihr jetzt nicht die großen Fans von Gruppenarbeit seid, vergehe ich das einfach mal. Aber es ist wirklich manchmal, gerade mit Bibellesen, total wichtig, sich mal so einen Vers zu nehmen, so einen Abschnitt und dann wirklich mal den Heiligen Geist einzuladen und zu sagen, zeig mir, was willst du mir damit sagen? Was willst du auch in meinem Herzen mit diesen Versen bewegen? Und ich nehme euch einfach mal rein, was da in meinem Herzen sich so bewegt hat und wo man einfach merkt, ja, Gott redet wirklich durch sein Wort und er möchte uns da Dinge offenbaren. Der Heilige Geist ist es, der uns führt, der uns leitet und der uns Kraft und Weisheit gibt. Die Weisheit musst du nicht in dir selbst suchen, sondern er ist es, der dir das geben will. Und der Heilige Geist ist es eben auch, der unsere Herzen prüft, damit wir eben in unserem Leben nicht zu Fall kommen. In Sprüche 4, Vers 23 steht, mehr als alles gib Acht auf dein Herz. Ein Vers, den wir in der letzten Zeit immer und immer wieder hören, wenn wir im Lobpreis singen. Es geht immer und immer wieder um unser Herz. Und in der Bibel können wir von einem König lesen, der diese große Weisheit von Gott empfangen hat. Es geht um den König Salomo und der war jemand, der hatte ganz viele Reichtümer. Menschen aus der ganzen Welt sind zu ihm gekommen, um von ihm zu lernen, weil Menschen gemerkt haben, der hat eine Weisheit, die ist ganz besonders. Salomo war sozusagen der Inbegriff von Weisheit. Doch dann, irgendwann in seinem Leben, gab es einen Punkt, wo sich was verändert hat. Salomo hatte viel Wohlstand, er hatte viel Macht, er hatte Frauen und anstatt Gott zu ehren, wandte er sich mit seinem Herzen von Gott ab. Und dieser Salomo war der Sohn von David und er kannte das Leben von seinem Vater. Er weiß, dass sein Vater auch immer und immer wieder hingefallen ist, aber im Gegenzug zu Salomo war David jemand, der immer wieder umgekehrt ist und der immer wieder seine Wege korrigiert hat. Bei Salomo sehen wir, und es ist eine Falle, in die wir manchmal ganz schön schnell tappen, dass uns der Segen, den Gott uns gibt, wichtiger wird als Gott selbst. Die Frauen waren ihm wichtiger, der Reichtum war ihm wichtiger und Salomo kam zu Fall. Zu der Zeit Salomos war Israel mit das größte Land, also was es überhaupt, wie Israel eben die Größe hatte. Und nachdem er zu Fall gekommen ist, ist immer mehr, ist das Land wirklich in Krieg gefallen. Es gab ganz viel Streitigkeiten und es ist ganz viel kaputt gegangen in dem ganzen Land. Und wenn ich mir diese Geschichte von diesem Salomo ansehe, dann sehe ich die eigene Gefahr meines Lebens darin. Und da sehe ich auch die Gefahren, in die wir als Gemeinden und auch als Herzstückgemeinde ausgeliefert sind und nicht ausgeliefert, ausgesetzt sind und wo wir wirklich darauf achten müssen. Wir erleben, wie wir in unserem Leben mit Gott gehen, wie er sich zu uns stellt und irgendwann in unserem Leben kann genauso dieser Punkt kommen, wo wir merken, ach, das läuft alles, ich habe mein Leben im Griff und ohne, dass es uns wirklich bewusst wird, ist eben Gott nicht mehr der Mittelpunkt in unserem Leben. Und da es eben immer total einfach ist, über andere Menschen zu reden und zu urteilen und irgendwie zu gucken, wie sieht es bei anderen aus, möchte ich euch heute gern einfach mal in meine Geschichte mit hineinnehmen. Weil ich denke manchmal, auch gerade so, wenn man hier vorne steht, was hat man denn eigentlich zu sagen? Eigentlich ist es immer wieder die eigene Geschichte, mit der man was sagen kann, weil Gott sich irgendwie bei jedem anders zeigt und weil Menschen, die zuhören, immer spüren, okay, sagt die Person hier irgendwas, weil sie das irgendwie gehört hat, weil das gutes Wissen ist, oder ist es tatsächlich etwas, wo so eine Herzenserkenntnis dahinter steht? Und ich durfte in der vergangenen Woche ganz viel Herzenserkenntnis sammeln. Ich glaube, so viel wie nie zuvor. Und es ist irgendwie schwierig zu predigen, wenn man merkt, das Herz ist so übervoll von dem, was Gott irgendwie in mein Leben hineingesprochen hat. Und dann zu sagen, okay, man macht jetzt einfach so weiter, wie man zuvor gelebt hat und es läuft irgendwie. Sondern ich möchte euch gerne mit in die Prozesse hineinnehmen, in dem, was Gott mir gezeigt hat, Und ich wünsche mir einfach, dass es was sein kann, was euch ermutigt, wo ihr merkt, ihr steht in manchen Dingen nicht alleine da. Genau. Ich durfte 4 Tage lang zu einer Gebetsseelsorge gehen, was heißt, dass ich für 4 Tage lang jeden Tag 3 Stunden über mein Leben reden konnte, über das, was mein Herz bewegt, das, was in meinem Leben gut war, was nicht so gut war. Und ich durfte Gott in dieser Zeit ganz, ganz viel zuhören, was er zu mir sagt, was er über mein Herz sagt, was er über mein Leben sagt, über meine Motive, über all das drum und dran. Und es war wirklich spannend. Ich glaube, ich habe nie so wenig geredet wie in diesen 4 Tagen. Weil das war tatsächlich, ich bin immer von der Seelsorge weg und dann habe ich gemerkt, wie Gott redet und redet. Und das nur, weil ich mir mal diesen Raum gegeben habe, mal zur Ruhe zu kommen und still zu sein. Und ich durfte lernen über mich selbst und über Gott, dass jeder in unserem Leben Früchte hervorbringt mit dem Leben, was wir haben. Und es gibt Früchte, die wir in unserem Leben hervorbringen, die sind wirklich gut. Die bringen ganz viel Segen hervor. Aber es gibt eben auch Früchte in unserem Leben, die sind ganz schön faul. Und es kommt einfach daher, dass wir sind Menschen, die Samen ausstreuen und Menschen haben in unser Leben Samen gestreut. Und da waren eben manche Dinge gut und manche Dinge waren nicht so gut. Und das Spannende ist, dass man manchmal so merkt, dass die Früchte in unserem Leben, die sind nicht immer gleich erkennbar. Oftmals sieht man die Früchte erst Jahre später. Meistens dann, wenn man das Leben nicht mehr so gut deckeln kann, wenn man Sachen, wo man merkt, da ist irgendwie Schmerz drin, da sind Herausforderungen drin, wenn ich die nicht mehr so gut runterdrücken kann. Und wenn der Druck mehr und mehr zunimmt, wenn zum Beispiel die Verantwortung wächst oder auch in Ehen, wenn man länger miteinander verheiratet ist oder wenn dann eben Kinder hinzukommen, all diese Dinge, wo man merkt, die Herausforderungen wachsen. Und am Anfang denkt man vielleicht auch, wenn man sich so einen Baum anguckt oder was auch immer, das sieht alles total gut aus, alles super nett, aber irgendwann holen uns in unserem Leben eben die Dinge ein, die unverarbeitet sind. Und das ist wirklich schmerzhaft. Und ich habe jetzt mal ein Bild gesehen, das hat mich total, das habe ich ganz vergessen, mit in die Präsentation reinzunehmen. Da hat jemand so einen Post gemacht, wo er gesagt hat, so sieht Depression aus. Und da waren ganz viele erfolgreiche Menschen mit strahlenden Gesichtern, alles sah super schön aus. Und dahinter war diese Botschaft, so lass dich nicht täuschen. Dass wir auch heute in Zeiten von diesen ganzen sozialen Medien, wir sehen so viel strahlende Bilder, aber dahinter sind oft so viele Herzen mit Schmerz und mit Dingen, die eben ein bisschen faul sein können. Und das ist oft, was ich schon bei meiner letzten Predigt auch über die Fülle gesagt habe. Dieser Schmerz ist oft der Grund, warum wir plötzlich in Situationen kommen, die nicht gut sind. Warum wir hören, dass Menschen fremdgehen, warum schlimme Streitigkeiten in Familien passieren, warum Süchte entstehen und eben diese Sünde in unserem Leben kommt, weil wir nicht an die Wurzeln in unserem Herzen gehen. Weil wir diesen verborgenen Schmerz in uns versuchen, die ganze Zeit runterzudrücken und merken, irgendwann schießt er raus. Weil der Mensch möchte sich ungern mit seinem Schmerz auseinandersetzen, ganz einfach, weil es schmerzhaft ist. Aber uns ist ganz oft nicht wirklich bewusst, wie sehr uns das wirklich lähmt und wie das auch dazu führt, dass wir viele Dinge in unserem Leben aus den falschen Gründen tun. Und wie uns auch nicht bewusst ist, dass dieses, was da in unserem Herzen ist, was es für ein Gift zieht in unser Umfeld hinein. Wir sind nicht dafür verantwortlich, wenn Menschen an unserem Leben schuldig geworden sind, wenn sie uns irgendwie was angetan haben, wenn Dinge ungerecht passiert sind. Aber wir sind wiederum dafür verantwortlich, wenn wir damit nicht arbeiten, wenn wir uns dem nicht stellen und wenn wir anfangen, damit wieder unser Umfeld zu verunreinigen. Und wie gesagt, ich will da gern einfach mal ein Stück über mich selbst reden, weil ich habe ja in meiner letzten Predigt darüber gesprochen, dass wir oftmals in unserem Leben mit einer Leere in uns zu kämpfen haben. Und ich merke einfach immer und immer wieder, wie ich diese Leere in meinem Leben wahnsinnig gut kenne. Und ich habe jahrelang gegen diese schlechten Früchte in meinem Leben gekämpft und habe mir nicht wirklich die Wurzeln angeschaut, wo kommt das Ganze denn her? Weil ich noch nicht mal wusste, warum fühle ich mich denn eigentlich so, wie ich mich fühle? Gefühle sind für uns ganz oft was Schwaches, etwas, wofür wir uns schlecht fühlen, wo wir sagen, oh, Gefühle, das hat doch überhaupt keine Bedeutung. Und wir fangen an, die zu unterdrücken. Und das Problem ist aber, dass diese Gefühle trotzdem bleiben. Und dass wir damit irgendwie, wenn wir die Gefühle in unserem Leben ignorieren, wenn wir unser Herz ignorieren, geht es davon einfach nicht weg. Mir zum Beispiel hat es in meinem Leben an unterschiedlichsten Stellen immer wieder gefehlt, Anerkennung zu bekommen, Wertschätzung zu bekommen, Bedeutung zu bekommen. Und in meinem Herzen war immer dieser Schrei, ich möchte das gerne haben, aber ich wusste ja in meinem Kopf, Gott muss mir doch ausreichen. Und was habe ich gemacht? Ich habe angefangen, das als was ganz Negatives darzustellen und habe das runtergedrückt. Ich habe mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Ich habe das in mich selbst verurteilt und habe diese Gefühle runtergedrückt. Und was ich nicht verstanden habe, war, dass Gott es ist, der mir diese Dinge ins Herz gelegt hat. Also habe ich angefangen, diese Dinge woanders zu suchen. Bei meinen Freunden, in der Gemeinde, in meinen alltäglichen Begegnungen, in meiner Ehe. Und Menschen, die wie ich jetzt heute auf Bühnen stehen oder die auch oft berufliche Tätigkeiten haben, die ganz viel Anerkennung mit sich bringen, die stehen hier immer wieder in einer ganz besonderen Gefahr, weil die Bühne, ob wir das wollen oder nicht, die kann unsere Seele, unser Herz nähren. Menschen sind begeistert, man fühlt sich irgendwie bedeutsam, aber das Problem, was das mit sich bringt, der Erfolg in unserem Leben, was der mit sich bringt, dass es niemals ausreicht. Menschen gehen hier von dieser Bühne oder von anderen Bühnen oder von beruflichen Erfolgen und sind innerlich zutiefst erschüttert, weil man nicht die Leistung erbracht hat, wie beim letzten Mal. Oder weil man merkt, ich bin nicht genug. Oder weil wir uns schuldig und schlecht fühlen. Oder wenn wir einen Erfolg hatten, gehen wir von dieser Bühne und stehen unter dem Druck, beim nächsten Mal muss ich das wiederbringen, diese Leistung. Und am besten muss ich noch eine bessere Leistung bringen. Und alle Anerkennung und Wertschätzung, das ist das Thema in meinem Leben. Ich weiß, es kann bei dir was anderes sein, aber all diese Dinge machen uns hinterher noch leerer und dann sind wir getrieben und müssen es noch besser machen. Und es bezieht sich nicht nur auf das, was wir hier tun, das bezieht sich auf deinen Job, auf deine Ehe und auf deine Freundschaften. Wir glauben immer wieder dieser Lüge, dass alles von uns abhängt und wir kommen mit diesem Denken total zum Erliegen. Wir haben oft so eine riesige Angst davor, Fehler zu machen. Wir haben Angst davor, zu enttäuschen und zu funktionieren. Weil wir Angst haben, okay, was ist, wenn ich nicht funktioniere? Und in meiner Seelsorge ist mir bewusst geworden, dass ich tatsächlich ganz viele Dinge tue, so hart wie das klingt, aus diesen Sehnsüchten heraus. Gepaart mit der Angst, ich möchte ja nicht irgendetwas falsch machen. Und das Spannende ist, dass es nicht bei mir bleibt, sondern wenn Gott mir eine Verantwortung gibt, bringe ich das automatisch in mein Umfeld. Und automatisch bringe ich das auch hier in diese Gemeinde hinein. Und was bringe ich dann für Botschaften an euch? Man muss funktionieren, es reicht irgendwie nicht aus, man muss eine perfekte Leistung erbringen. Die Gemeinde muss einen Durst in mir stillen, den sie eigentlich nicht stillen kann. Und das Spannende ist, dass ich das von meinem Kopf her alles wusste. Und es war so schön, weil sie hat auch immer gesagt, Sarah, du weißt das alles, aber wir müssen uns jetzt mal um dein Herz kümmern. Und das ist irgendwie was, wo ich gedacht habe, ja, wow, das stimmt. Ich muss mich mal um mein Herz kümmern. Und das Gute war, dass ich die Früchte wirklich da heraus sehen konnte. Was ist nämlich mit meinem Leben passiert? Ich stand im Mittelpunkt und nicht Jesus. Die Frage, die mich in meinem Leben angetrieben hat, war nicht, Jesus, wie kann ich denn dein Reich sichtbar machen? Wie kann ich denn wirklich, was du gerade auf mein Herz legst, wie kann ich das in diese Welt bringen? Meine Frage war, was ist denn eigentlich mit mir? Und ich weiß, also ich gehe davon aus, dass diese Frage ganz oft unsere Ehen und unsere Freundschaften und auch unsere Gemeinden durchströmen. Diese Frage, was ist denn eigentlich mit mir? Ich hatte das ganz stark wo so Phasen waren, alle kleinen Kinder zu Hause, 24 Stunden zu Hause, Krankheit, man fühlt sich irgendwie eingesperrt und dann dieses innere Gefühl, was dann so kommt, oh, mein Mann, der kann irgendwie arbeiten gehen, dann kann er in der Gemeinde ganz viel machen, der bekommt zu viel Anerkennung, der kommt raus, der erlebt was und was ist eigentlich mit mir? Weil ich gemerkt habe, das sind die Dinge, die mein Herz nähren und nicht Gott. Und dann, was ist die Folge? Dann fängt man an zu sagen, und jetzt bin ich dran. Und dann rennt man los. Und wie Silke das vorhin schon im Lobpreis gesagt hat, dann wollen wir mit aller Macht und mit aller Kraft das bekommen, was wir wollen. Und wir nehmen uns das einfach. Und wir rennen wie Jesus voraus und sagen, das ist mir jetzt alles egal. Ich brauche das jetzt und ich nehme mir das. Und das wieder zu verstehen, dass dadurch in mein Leben was reingekommen ist, dass ich mich Gott nicht untergeordnet habe und am Ende auch nicht meinen Mann untergeordnet habe. Und dass ich somit auch einen Schutzbereich in meinem Leben verlassen habe, der für mich eigentlich wichtig war. Ich möchte gerne an dieser Stelle nochmal betonen, dass Unterordnung für mich nicht dieser Punkt ist, dass man als Frau nichts tun darf. Es ist vielmehr dieses Herz, was zählt. Weil wenn ich in meinem Herzen gegen meinen Ehepartner rebelliere, das ist andersrum genauso, wenn ich sage, okay, ich rebelliere, ich mache jetzt einfach mein Ding, du bist mir total egal, dann verlasse ich den Schutzbereich, den Gott gegeben hat und dann mache ich da was, wo Gott nicht drüber steht. Und dann wird es ganz viel Gift in unseren Ehen hineinbringen, wenn wir nicht sagen, okay, ich höre dich an, Wir finden gemeinsam wirklich eine Lösung. Ich bin bereit, mich in Bereichen wirklich unterzuordnen und Gott zu vertrauen, dass er mich sieht, dass er sich um mir kümmert, weil das alleine mein Gott in meinem Leben kann. Es ist dieses tiefe Wissen, er wird zur richtigen Zeit handeln. Ich darf zutiefst glücklich sein, weil ich sein Kind bin. Wir sind oft diejenigen in unserem Leben, die uns so viele Lasten selbst auferlegen, die Gott nicht gegeben hat, einfach weil wir losrennen und unser eigenes Ding machen und tatsächlich oft selbst dafür auch verantwortlich sind, dass Sachen total schwer sind in unserem Leben, weil wir einfach merken irgendwie, Gott hat in dem Ganzen nicht wirklich einen Raum gespielt. Es stimmt einfach nicht und das durfte ich für mich erkennen, dass alles von mir abhängt, dass ich alles machen muss. Wir müssen manchmal Erfahrungen in unserem Leben machen, wo wir eben vor unserem inneren und äußeren Zerbruch sitzen und erkennen, dass wir persönlich absolut nichts können, überhaupt nichts. Wir wollen so oft in der Unabhängigkeit von Jesus leben und wollen anderen beweisen, wer wir sind. Und das Gute ist zu erkennen, all das hat eine Ursache. Also, anstatt dass du deine Bedürfnisse und Sehnsüchte unterdrückst und du anfängst, diese an anderen Stellen zu suchen, in anderen Frauen und Männern, im Alkohol, im Erfolg, im Geld, in der Gemeinde, keine Ahnung, was es alles sein kann, geh zu Jesus und sag zu ihm, ich habe hier eine Not und ich habe ein Bedürfnis, du musst mir hier was geben, was ich für mich brauche. Und stelle dir die unbequemen Fragen. Warum habe ich eigentlich so damit zu kämpfen? Warum fühle ich mich gerade so? Wieso bin ich gerade traurig? Warum liegt auf mir gerade so ein enormer Druck? Gibt es eine Situation in meinem Leben, wo ich mich genauso gefühlt habe, wo ich mich vielleicht hilflos ausgeliefert gefühlt habe, wo so eine Angst in mein Leben gekommen ist? Gibt es Situationen in eurem Leben, wo ihr merkt, dieser Schmerz ist immer noch da und eigentlich habe ich mich diesem Ding nicht gestellt? Und das ist Erkenntnis und Weisheit, zu erkennen, wo kommt es denn in meinem Leben her? Ich fühle mich vielleicht so, weil ich erlebt habe, dass sich niemand so richtig um mich gekümmert hat und in mir diese Botschaft ist, ich muss mich um mich selbst kümmern. Oder vielleicht hast du das erlebt, dass ein Partner, den du total geliebt hast oder ein Elternteil oder ein Freund dich plötzlich verlassen hat und du totale Verlustängste in dir hast. Oder vielleicht fühlst du dich so, weil du merkst, eigentlich kann ich niemandem so richtig vertrauen und ich kann auch Gott nicht wirklich vertrauen, dass er da ist und mich sieht. Die Schwierigkeit ist ganz einfach die, dass unsere Verletzungen und Erfahrungen sich auf unser Gottesbild übertragen. Gott sieht mich nicht, also muss ich nachhelfen. Gott kümmert sich nicht, also muss ich mich kümmern. Ich muss Gott zufriedenstellen. Ich wurde vielleicht für Fehler bestraft, deshalb muss ich mich anstrengen, ich muss alles richtig machen und handle deshalb aus Angst. Und ob wir es wollen oder nicht, unsere Verletzungen, die werden auf Gott übertragen und auf unsere Mitmenschen. So oft erwarten wir von unserem Umfeld etwas, was es uns einfach nicht geben kann, weil es dazu nicht gemacht ist. Und ich merke, dass es eben auch so sehr meine Geschichte ist, dass ich so oft mir von Menschen in meinem Umfeld etwas gewünscht habe, was sie mir geben müssen, was sie einfach nicht können. Und für mich war diese Seelsorge so heilsam, weil ich gemerkt habe, ich darf aufhören, gegen all diese Bedürfnisse in meinem Herzen zu kämpfen. Ich durfte mich meinem Schmerz stellen und erkennen, wo eben Menschen an mir schuldig geworden sind und da wirklich mal zu stehen und darüber zu trauern. Aber ich durfte mich in meinem Leben auch entscheiden, möchte ich in dieser Anklage stehen bleiben? Möchte ich in diesem, ich schütze mich lieber selbst, stehen bleiben? Oder will ich das niederlegen? Kann ich das sagen, okay Gott, das war echt blöd, darf ich diesen Schmerz rauslassen? Aber dann sagen, Jesus, ich gebe dir das ans Kreuz und ich möchte, dass du mein Herz wieder heilst. Dass du meine Beziehungen wieder heilst. Es war heilsam für mich zu sehen, dass ich im Mittelpunkt stand und nicht in Jesus. Es war heilsam zu erkennen, was mich in meinem Leben wirklich müde macht und mich antreibt, nämlich, dass Menschen mir Anerkennung geben müssen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, warum sagt sie das denn jetzt alles so zu uns? Reicht doch, wenn sie mit ihrem Mann mal drüber redet, keine Ahnung. Ich will euch das einfach sagen, weil mir so bewusst geworden ist, dass ich auch ein Stück weit an dieser Gemeinde mit schuldig geworden bin. Und Gott mir einfach was gegeben hat und ich einfach aus unreinen Motiven Dinge getan habe. Und das Schöne war das Allerschönste, auch so zu erleben, ich darf diese Gemeinde mit all dem, was hier so wunderbar ist und mit all dem, wo wir auch Herausforderungen haben, ich darf diese Gemeinde immer wieder neu Jesus zurückgeben und sagen, hey Jesus, das ist dein Part. Ich darf gerne hier dieses eine Glied sein und so ein paar Dinge tun, die du mir wichtig machst, aber es gehört dir. Und ich will das, dass wir das als Gemeinde, dass wir das wissen und dass wir das immer wieder sagen, Gott, es ist deine Gemeinde, du musst dich darum kümmern. Und es ist eine krasse Erfahrung, wenn wir Dinge loslassen, die wir manchmal so festhalten, dass man sich hinterher ganz viele Kilo leichter fühlt und merkt, dieses Joch, was man getragen hat, was zu schwer war, wenn das von den Schultern geht. Wenn Verantwortungen, die du trägst, wo Gott sagt, dafür bist du nicht verantwortlich, wenn du die niederlegst und sagst, Gott, das ist dein Ding. So, du darfst dich drum kümmern, ich darf mich dem Schmerz stellen und du darfst mich heil machen. Ich will nochmal 2 Verse lesen aus Sprüche 2. Die Weisheit, Verse 10 bis 12, die Weisheit wird in dein Herz ziehen und das Wissen wird deiner Seele wohltun. Die Umsicht wird über dir wachen und die Einsicht wird dich beschützen. Es war für mich so gut, dass der Heilige Geist in mein Herz eingezogen ist und dass er mir wirklich Erkenntnis gegeben hat über das, wie es wirklich in mir aussieht. Und das hat meiner Seele wahnsinnig gut getan. Es war gut zu sehen und es sich diese Einsicht, es sich einzugestehen, ich habe Dinge falsch gemacht und dass Jesus das einem vergibt und dass er mich davon freispricht. Und mir kam dabei dieses Bild von dem Gleichnis mit dem Hausbau, wo wir in der Bibel davon lesen, dass einer sein Haus auf Sand gebaut hat und der andere auf Felsen. Ich habe da 2 Bilder. Ich weiß, es gibt die einen unter euch, die sagen, ach, ich fahre lieber ans Meer in meinen Urlaub. Die anderen sagen, also Berge finde ich ja viel cooler. Ich würde sowieso lieber mein Haus in den Bergen haben. Es geht jetzt nicht um die Vorzüge, wo macht ihr lieber Urlaub. Es geht vielmehr darum, dass es dort in diesem Gleichnis darum geht, dass eben wer sein Haus auf dem Sand baut, der ist wahnsinnig schnell. Es ist ganz einfach, auf dem Sand ein Haus zu bauen. Und da wird gesagt, dieser Mann ist töricht, der das tut. Und dann gibt es den anderen, der baut sein Haus auf einem Felsen. Und das ist richtig mühsam. Der Boden, es gibt halt nicht irgendwie nach, sondern es ist richtig, richtig anstrengend, da ein Haus zu bauen. Und wir haben ganz oft in unserem Leben, auch in unserem Glaubensleben, diese Vorstellung, wir wollen dieses schöne, große Haus, was so strahlt, was so toll aussieht. Wir wollen dieses Leben, was so wunderschön ist. Alles soll einfach gehen, alles soll schnell gehen. Wenn ich irgendwie merke, das brauche ich, zack, muss es irgendwie da sein. Aber das Problem ist, auch für uns als Gemeinde, wenn wir sagen, oh, wir wollen diese Gemeinde sein und es muss alles strahlen und es muss schnell gehen und groß werden und so weiter und so fort, dass Gott mir bewusst gemacht hat, dass wenn dann diese Stürme von außen kommen, wird es kaputt gehen. Es wird nicht Bestand haben, weil das einfach nicht wirklich mit Mühe und mit Geduld und in dem Timing, was Gott gegeben hat, gemacht wird. Aber wenn ich mein Haus auf einem Felsen baue, dann wird es wahnsinnig anstrengend sein. Dann wird es mich kosten und es wird viel, viel länger dauern, wie ich das mir wünsche. Aber es wird Bestand haben. Und wollen wir nicht alle ein Lebenshaus wirklich haben, wo wir sagen, das hat Bestand? Wollen wir nicht wirklich sagen, wir stellen uns den mühsamen Arbeiten in unserem Leben, wir stellen uns auch dieser mühsamen Herzensarbeit, die nicht schön ist, um zu sagen, ich möchte ein Leben führen, was Gott ehrt mit meinem ganzen Herzen und wo ich sage, das hat Bestand, was nicht umfällt, wenn die Stürme in meinem Leben kommen. Das Tolle ist, ein Haus auf dem Felsen zu bauen, heißt, ein Haus auf Jesus zu bauen, weil Jesus ist der Fels. Jesus allein ist der Fels. Und wenn er dieser Fels ist, worauf wir unser Haus bauen, dann hat unser Leben Bestand. Und dann können Dürrezeiten kommen, dann kann Schwere kommen, dann können Stürme kommen. Und das Haus wird stehen bleiben, egal wie schrecklich wir uns in diesen Zeiten fühlen. Es wird stehen bleiben. Jesus soll uns vorangehen und nicht wir sollen ihm vorangehen. Das heißt, in unserem Leben und auch in unserer Gemeinde können Dinge immer mal wieder ganz anders werden, einfach weil wir offen bleiben wollen für das, Jesus, wie möchtest du denn die Dinge tun? Wie erlangen wir nun diese Weisheit? Im Psalm 119, Vers 11 steht, in meinem Herzen berge ich dein Wort, damit ich nicht gegen dich sündige. In meinem Herzen berge ich dein Wort, damit ich nicht gegen dich sündige. Und in Jakobus 1, Vers 21 steht, lasst uns daher alles ablegen, was uns schmutzig macht, was strotzt vor Bosheit und in Sanftmut das Wort annehmen, das in euch gepflanzt ist. Es vermag eure Seelen zu retten. Lasst uns daher alles ablegen, was uns schmutzig macht, was strotzt vor Bosheit und in Sanftmut das Wort annehmen, das in euch eingepflanzt ist, es vermag eure Seelen zu retten. Wisst ihr, diese Sache mit diesem Schmutz ist nicht, dass Gott sagt, oh, das ist ja schrecklich, kann man ja nicht angucken, ist ja furchtbar, sondern was Gott in diesem wirklich schmerzt, ist dieses, dass er sieht, wie das in unserem Leben, wie das uns selbst kaputt macht, wie wir darunter leiden und wie das Kreise zieht, wo man sagt, das hat sich Gott so nicht gedacht. Er hat es sich nicht so gedacht, sondern er ist genau deshalb ans Kreuz gegangen, damit wir sagen können, Jesus, ich gebe das dir, weil ich kann das nicht tragen. Es ist zu viel. Ich will zu dir kommen und von dir das Leben, was du mir geben willst. Lest die Bibel nicht nur in dem Sinn, ja, ich weiß das ja schon alles, ich kenne das alles, sondern seid bereit, wirklich den Heiligen Geist einzuladen, dass er euch zeigt, wo ist in meinem Herz Schmutz? Und dann zu sagen, und Jesus, das bringe ich vor dich. Fragt ihn, hey, was willst du mir mit diesem Bibeltext sagen? Das ist so schön zu erleben, ich muss nicht länger die Dinge bekämpfen, sondern ich darf zu Jesus, meinem guten Vater, gehen und sagen, gib du mir das, was ich brauche. Oder wenn ich wieder merke, boah, irgendwie, ja, jetzt hast du irgendwie wieder was Tolles erlebt und du merkst, boah, das tut mir irgendwie gut, es nährt meine Seele. Dann zu sagen, hey, weil das ist ein lebenslanger Prozess, ist ja nicht so, okay, man macht das jetzt einmal, sondern dann immer wieder zu sagen, Jesus, danke für das, was du in mein Leben gebracht hast. Danke, dass ich dir dienen darf. Danke für die Dinge, die ich in meinem Leben sehen darf. Aber ich bin das alles nur durch dich und ich gebe dir diese Ehre zurück, weil du ein Gott bist, der diese Ehre verdient, weil du es bist, der dieses Werk in mir tut. Jesus möchte dich in den Tiefen deines Herzens heilen und er möchte, dass du ein echter Segen für dein Umfeld sein kannst. Buße heißt, ich kehre um und ich werde heil. Das ist die Sehnsucht Gottes für dein Leben. In Jeremia 17, die Verse 7, Vers 8 steht, gesegnet ist der Mann, gesegnet ist die Frau, der auf dem Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum am Wasser gepflanzt und zum Bach streckt er seine Wurzeln aus. Und nichts hat er zu befürchten, wenn die Hitze kommt. Das Laub bleibt ihm. Und im Jahr der Dürre muss er sich nicht sorgen. Er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Im Vers 10 steht, ich, der Herr, erforsche das Herz, prüfe die Nieren, um jeden zu geben nach seinen Wegen. Ich möchte euch gerne am Ende der Predigt heute ein paar Dinge mitgeben, was ihr praktisch tun könnt, um ein Leben zu führen, wo ihr merkt, da stellen wir uns unserem Herzen und können heil werden und können das immer und immer wieder für uns in Anspruch nehmen. Weil das ist wahre Weisheit. Das ist wahre Weisheit, die uns der Heilige Geist gibt, der Stimme der Weisheit in unserem Herzen zuzuhören, der uns alles sagen möchte, was wir brauchen. Das erste ist, nimm dir Zeiten der Stille, um den Heiligen Geist einzuladen. Gib ihm die Erlaubnis, prüfe du mein Herz. Halte die Stille und die Einsamkeit aus. Es gibt Menschen wie mich, für die ist es wahnsinnig schwer, in Stille und Einsamkeit zu sein. Aber da durfte ich jetzt auch erleben, wie Gott es in mir wirklich, wie das so heil gemacht hat, das so zu genießen und zu merken, ja, Jesus wusste, warum es so gut ist, alleine mit Gott zu sein, weil er derjenige war, der ihn gefüllt hat. Jesus hat Schmerz erlebt, Jesus hat sich einsam gefühlt, aber er ist immer wieder zu seinem Vater gegangen, hat gesagt, du musst mir das geben, was sich mein Herz wünscht. Das Zweite, was ich jetzt schon gesagt habe, lies die Bibel und höre wirklich durch den Heiligen Geist, was er dir sagen möchte. Setz deinen Namen persönlich in diese Bibeltexte ein, was Gott über dich ausspricht. Wenn wir erkennen, was Gott für wunderbare Gedanken über uns hat, dann dürfen wir erkennen, okay, wenn ich jetzt immer die Stimme höre, ich bin nicht genug oder das und das und das, dann weiß ich, nee, das sagt Gott nicht über mich. Das ist nicht die Stimme Gottes. Und dann kannst du wieder laut diesen Bibeltext aussprechen über dich. Jesus sagt zu mir, ich bin genug. Sarah, du bist genug. Das Dritte ist, lass dich von Jesus füllen. Wenn du merkst, da ist was du brauchst, geh zu ihm und erwarte das von ihm. Er will all deinen Mangel stillen. Er will deine Leere stillen. Das Vierte, gib deine Schwäche zu. Sei einsichtig. Wir neigen so sehr dazu, immer zu sagen, dass wir Recht haben und dass wir Dinge nicht zugeben können, wo wir falsch gelegen haben. Und es ist total gut, in unseren Beziehungen wirklich zu sagen, ja, das war wirklich falsch und davon umzukehren. Hab Spaß in deinem Leben. Hab auch Spaß, wenn du merkst, ich habe einen Fehler gemacht, lach darüber. Tu Dinge, die dir gut tun. Du bist sein geliebtes Kind. Und so oft verwechseln wir unsere Identität mit dem, was wir leisten, mit dem, was andere sagen. Und wir vergessen, wir sind seine Kinder. Und wir dürfen Kinder sein. Wir dürfen wirklich unbeschwert sein. Wir dürfen Leichtigkeit und Freude leben. Und mein letzter Punkt: Du darfst dir auch die Erlaubnis geben und du darfst auch deinen Stolz brechen und dir Hilfe holen. Das ist vielleicht manchmal der größte Schritt in unserem Leben, eben diesen Stolz beiseite zu legen und alles offen zu legen. Es gab Momente in dieser Seelsorge, da hat mein Herz so rebelliert, wo ich gedacht habe, ich will das gerade nicht hören oder ich will das auch gerade nicht zugeben. Aber es war so gut, diese Sachen offen zu legen und zu sagen, ja, aber so sieht's wirklich in mir aus. Ich weiß, dass es immer das eine ist, dieses Wissen zu bekommen. Also es ist ja für mich genauso irgendwie auch in den letzten Tagen. Das ist immer das eine, das Wissen zu bekommen. Wir bekommen auch hier jede Woche total viel gutes Wissen. Aber manchmal sind wir so, okay, wir nehmen das irgendwie und zack, es geht irgendwie im Leben weiter und dann finden wir uns da schon wieder. Ich wünsche mir, dass wir wirklich diese Zeiten finden, wo wir sagen, Ich gehe zu Jesus und ich lasse das mal sacken. Ich tue das mal vor Stoff wechseln in mir und ich gebe dem wirklich mal Raum, um damit irgendwie zu sehen, okay, was heißt es denn für mein Leben? Und sie meint auch zu mir, auch das, was an diesen Tagen gesprochen wurde, bräuchte ich jetzt ein Jahr, um das Ganze wirklich mal zu verarbeiten und Raum zu geben und da mal aufzuhören, ich brauche noch das und dann fahre ich dahin und dann mache ich dieses und dann brauche ich dort noch was und einfach mal zu sagen, nee, der Heilige Geist, der sagt uns eigentlich alles. Der will dir alles sagen, der will dich lehren in deinem Leben. Er will dir die Weisheit geben. Er will dir Weisheit geben, wo du merkst, es mangelt mir. Ich weiß nicht, wie ich aus der Situation kommen soll. Ich weiß nicht, was nächste Schritte sind. Und dann, der Heilige Geist will dir alles geben, was du brauchst. Und dafür möchte ich gern jetzt am Ende nochmal beten. Heiliger Geist, ich will dir Danke sagen, dass du Weisheit bist. Und ich danke dir, dass du es bist, der unsere Herzen überführen möchte von Sünde. Und ich danke dir, dass du nicht der Ankläger bist, sondern dass du derjenige bist, der sagt, ich will dich davon freisprechen. Aber ich danke dir, dass du genauso unser Vater bist, der möchte, dass wir diesen Schmerzen unserem Herzen zulassen, dass wir den Schmerzen unserem Leben Raum geben, damit es wirklich raus kann, damit wir nicht länger das unterdrücken und dass nicht länger das, was wir erlebt haben, unsere Zukunft bestimmt, sondern dass wir frei werden. Und Jesus, ich bete, dass du das wirklich tust in unserem Herzen, dass wir wirklich erleben dürfen, frei zu werden, dass wir wirklich diesen alten Menschen mit all den eigenen Sehnsüchten und bösen Gedanken und bösen Worten und dieses, es geht nur um mich, es geht nur um mich, dass wir das ablegen können und dass wir sagen können, Jesus, ich will das Neue von dir. Ich will, dass du der Mittelpunkt in meinem Leben bist, weil du alleine kannst mir das geben, was ich brauche. Und Heiliger Geist, ich möchte so gern das in meinem Leben sehen und in jedem Einzelnen, ja, was heute hier ist, dass wir wirklich erleben, dass es nicht nur bei diesem Wissen bleibt, sondern dass es ins Leben kommt, dass wir das ins Leben bringen. Und wir wollen aussprechen, dass wir diesen Glauben haben, dass du dieses Werk in uns tun wirst, wenn wir dafür immer wieder unsere Herzen öffnen. Danke, dass du es bist, der den ersten Schritt geht. Danke, dass du mit uns im Prozess bist. Und danke, dass du den Weg kennst und dass wir uns nicht fürchten müssen, sondern dass du es bist, der uns an die Hand nimmt und uns in das neue Leben führt. Amen.